Radio Prag Nachrichten.
Die tschechische Regierung hat ihre Stellungnahme zur Libyen-Krise formuliert. Die Koalition behandelt erneut die Rentenreform. Der Streik der deutschen Eisenbahner wirkt sich auch auf Tschechien aus. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch den Standpunkt formuliert, mit dem Präsident Václav Klaus am Freitag zum EU-Sondergipfel über die Situation in Libyen und Nordafrika reisen wird. Im Regierungsbeschluss wird festgestellt, dass die tschechische Regierung bereits Ende Februar eine sofortige Beendung von Repressionen gegenüber den Demonstranten verlangt und Gewalttaten verurteilt habe. Tschechien unterstütze auch die Sanktionen der EU gegenüber Libyen, heißt es in der Regierungserklärung. Wie Premier Necas nach der Kabinettssitzung betonte, sollten konkrete Schritte gegen Libyen nur mit Zustimmung des UN-Sicherheitsrates vorgenommen werden. Präsident Klaus ließ am Dienstag verlauten, er sei gegen eine eventuelle militärische Intervention gegen das Gaddafi-Regime. Frieden und Demokratie können Klaus zufolge nirgendwo durch Bombardierung erreicht werden. Die Spitzenpolitiker der Koalition werden sich am Donnerstag erneut mit der Rentenreform befassen, obwohl sich die Koalition bereits in der vergangenen Woche auf Details der Reform geeinigt hat. Premier Petr Nečas bestätigte dies nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Ursprünglich sollten sich die Koalitionspolitiker der Gesundheitsreform widmen, wie aber Nečas sagte, werde es dazu noch nicht kommen. Die Regierung will Druck auf Krankenversicherungen ausüben, damit diese ihre Betriebs- und Personalkosten um ein Zehntel reduzieren, so wie es die öffentliche Verwaltung bereits getan hat. Mit dem Thema sollen sich die Minister auf ihrer Sitzung in einer Woche beschäftigen. Am Mittwoch hat das Kabinett Pläne der Krankenversicherung gebilligt, aus denen ein Defizit in Höhe von 4,7 Milliarden Kronen folgt. Der Auswärtige Ausschuss des tschechischen Senats hat sich heute mit der Außenpolitik der EU befasst. Nach seinem Beschluss sollten die jeweiligen Parlamente der EU-Länder die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU auch beeinflussen, nachdem die Parlamentsversammlung der Westeuropäischen Union ihre Tätigkeit Ende 2011 beendet hat. Vertreter der Nationalparlamente sollten zweimal im Jahr mit der europäischen Außenministerin Catherine Ashton und den EU-Abgeordneten zusammenkommen, um ihre Politik zu koordinieren, schlagen die Senatoren einstimmig vor. Die Lotteriegesellschaft Saska darf über ihr Eigentum nur mit der Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters verfügen. Das Stadtgericht in Prag hat mit diesem Beschluss das Gesuch des Insolvenzverwalters Josef Zubka berücksichtigt. Wie ein Saska-Sprecher sagte, werde die Gesellschaft die Gerichtsentscheidung respektieren. Ihm zufolge seien Auszahlungen der Lotteriegewinne nicht bedroht. Ein neuer Vorsitzender der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, der in einer elektronischen Wahl bestimmt wird, soll Ende Mai bekannt sein. Wie die Parteivizevorsitzende Carolina Pieck am Mittwoch mitteilte, würden an diesem Donnerstag die Lokalorganisationen und die Parteileitung beginnen, ihre Kandidaten vorzuschlagen. Der stärkste Favorit der Wahl ist der bisherige Parteichef und Innenminister Radek John. John soll am Freitag sein Vorhaben bekannt geben, um den Posten wieder zu kämpfen oder nicht. Der Streik der deutschen Eisenbahner wirkt sich auch auf Tschechien aus. Wie ein Sprecher der tschechischen Bahn mitteilte, muss mit einer Verspätung bei Nacht- und frühen Morgenzügen aus Deutschland gerechnet werden. Dies bezieht sich auf Verbindungen aus Berlin, Hamburg, München, Zürich und Amsterdam. Das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, tagsüber mit Regenschauern, in Lagen über 1000 Metern Schneeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 1 Grad Celsius. Das waren die Nachrichten mit Margareta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen auf dem Programm. Im Sommer 2009 führte Kanada für Tschechien einseitig die Visumspflicht erneut ein. Seitdem bemühen sich tschechische Diplomaten darum, die kanadischen Behörden zur Abschaffung der Pflicht zu bewegen. In ihren Bemühungen werden sie von nun an auch vom Europäischen Parlament unterstützt. Was die Korruption anbelangt, hat Tschechien auch mehr als 2 Jahrzehnte nach der Wende keinen guten Ruf. Denn das Land belegt auf dem Korruptionsindex, den Transparency International für das Jahr 2010 erstellte, den Platz 53. Eine Diskussion über den Kampf gegen die Korruption in Europa und vor allem hierzulande fand vor kurzem im Prager Goethe-Institut statt. Radio Prag war dabei. Die Verschiedenheiten anzuerkennen ist für einen Dialog zwischen den Christen und Juden wichtig, meint der tschechische Priester und Philosoph Tomáš Halík. Er wurde vor kurzem in Polen mit dem Ehrentitel Mensch der Versöhnung ausgezeichnet. Radio Prag hat mit dem Theologieprofessor gesprochen. In den vergangenen Tagen mussten die tschechischen Tennisfans eine bittere Pille schlucken. Im Davis Cup wurde das tschechische Team von den Kasachen besiegt. Dafür aber haben die Leichtathleten den Sportfans unerwartet große Freude bereitet. Mehr verrät Ihnen Lothar Martin im heutigen Sportreport. Bleiben Sie dran. Die Tschechische Republik hat in der Europäischen Union nicht den allergrößten Kredit, denn sehr häufig hat besonders Präsident Václav Klaus die Union und ihre Institutionen bereits in Frage gestellt. Eine Haltung, die viele Europaabgeordnete durchaus verdrießlich stimmen könnte. Im Europäischen Parlament aber ist man weiterhin bemüht, gemeinsame Interessen der 27 Mitgliedsländer zu stärken. Das hat auch Tschechien am Dienstag positiv zu spüren bekommen. Die Europaabgeordneten verabschiedeten eine Erklärung, die den Tschechen dabei helfen soll, bald wieder visumsfrei nach Kanada reisen zu können. Lothar Martin berichtet.
Mitte Juli 2009. Kanada hat erneut die Visumspflicht für tschechische Bürger eingeführt. Großen Unmut löste dieser Schritt nicht nur in der Prager Regierung aus. Zur Begründung für ihre Maßnahme gaben die Kanadier damals an, dass ihnen die Anzahl der Asylbewerber, die besonders aus Tschechien kämen, zu groß geworden sei. Die Ausreisewilligen seien in erster Linie Roma, die angeben, in Tschechien nicht gleichberechtigt leben zu können, hieß es. Tschechien kritisierte die Entscheidung Kanadas wiederholt und forderte die EU-Länder zur Solidarität auf, zumal die anderen EU-Staaten von dieser Visumspflicht nicht betroffen sind. Bis heute war dieser Hilferuf scheinbar ungehört verhallt. Die EU-Kommission hat gegenüber Kanada zwar den Zeigefinger erhoben und eine Roadmap hin zum visafreien Reisen gefordert, ansonsten aber in dieser Frage wenig Präsenz gezeigt. Das jedenfalls ist die Meinung der tschechischen Europaabgeordneten Susanne Reutová und Miroslav Ouski, die deshalb erneut die Initiative ergriffen haben. Sie arbeiteten eine Erklärung aus, die nun am Dienstag im Europäischen Parlament per Mehrheitsbeschluss verabschiedet wurde. Darin werden die Kommission und der Rat der Union aufgefordert, auf Kanada politischen Druck auszuüben, um die Visumspflicht für die Tschechen abzuschaffen. Christdemokratin Reutová ist erfreut, dass nun wieder Bewegung in die Sache kommen könnte. Diese Erklärung kann auf die Europäische Kommission Druck ausüben, und zwar einen Druck, den sie jetzt auch etwas ernster nehmen sollte. Auf jeden Fall ist es eine Schande für die Kommission, denn die Mehrheit der Europaabgeordneten hat unter anderem die Formulierung unterschrieben, dass die Europäische Kommission in dieser Angelegenheit nicht so gearbeitet hat, wie es sein sollte, sagte Reutová. Aber, und das ist das Erstaunliche in dieser Sache, nicht alle tschechischen Europaabgeordneten sind von dieser Erklärung begeistert. Zu denen, die nicht unterschrieben haben, gehört auch der Sozialdemokrat Richard Falber. Ich habe es abgelehnt, das Dokument zu unterschreiben, weil mir das Ganze zu scheinheilig ist. Wir fordern von den anderen EU-Mitgliedstaaten Solidarität ein, auf der anderen Seite aber haben wir uns in mindestens 2 Fällen als unsolidarisch erwiesen. Zum einen haben wir auf eigene Faust versucht, eine Aufhebung der Visumspflicht für Reisen in die USA auszuhandeln. Und unsolidarisch waren wir auch, als wir eigenständig über den Bau einer US-Radarstation in Tschechien verhandelt haben. Trotz der Erklärung der europäischen Abgeordneten wird allgemein nicht erwartet, dass die EU-Kommission den Kanadiern schon in nächster Zeit kräftig auf die Füße treten wird. Aber immerhin halten die Europaabgeordneten in dieser Sache die tschechische Fahne hoch.
Lothar Martin war das mit einem Bericht über die neueste Stellungnahme des Europäischen Parlaments zur kanadischen Visumspflicht für tschechische Bürger. Aus dem Europäischen Parlament kommen wir nach Prag zurück. Platz 53 von 180 belegt Tschechien auf dem Korruptionsindex, den Transparency International für das Jahr 2010 erstellt hat. Es liegt damit weit hinter Deutschland, das in der Statistik Rang 15 einnimmt, aber auch hinter den meisten anderen europäischen Staaten. Im Prager Goethe-Institut war am Dienstag der Gründer von Transparency International, Peter Eigen, zu Gast. Gemeinsam mit Luděk Niedermayer, dem ehemaligen Vizegouverneur der Tschechischen Nationalbank, diskutierte er über Korruption in Europa. Wie die Korruption und der Kampf dagegen hierzulande aussehen, darüber sprach Corinna Anton mit den Experten.
Um eines vorwegzunehmen, warum Tschechien, was die Korruption angeht, im europäischen Vergleich so schlecht dasteht, dafür hat nicht einmal der Transparency International Gründer Peter Eigen eine Antwort.
Es ist häufig so, dass ein Staat, der durch eine sehr wichtige Transformation gegangen ist, also etwa vom Kommunismus zu einer freien kapitalistischen Wirtschaft, dass ein solcher Staat zunächst mal seine Grundregeln verliert und ein gewisses Chaos versinkt. Aber das ist natürlich schon lange her und inzwischen müsste eigentlich Tschechien schon längst wieder auf dem Weg sein, eine sehr ehrliche und geordnete Gesellschaft zu werden. Und wir wissen auch nicht, woran das liegt, dass das hier in Tschechien bisher noch nicht geklappt hat.
Leichter scheint es, die Frage zu beantworten, wo durch Korruption der größte Schaden angerichtet werden kann. Dazu der ehemalige Vizegouverneur der Tschechischen Nationalbank Luděk Niedermayer, der sich jetzt bei einer tschechischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mit der Finanzwirtschaft in Mitteleuropa befasst.
Was die tschechische Öffentlichkeit oft am meisten fürchtet, ist die Korruption im öffentlichen Sektor, im Bereich der öffentlichen Aufträge. Da sind die wirtschaftlichen Folgen der Korruption meiner Meinung nach am verheerendsten.
Das Gegenmittel, so Niedermayer, sei Transparenz. Wenn Schuldige in Korruptionsaffären hart bestraft würden, so könne dies als abschreckendes Beispiel Wirkung zeigen. Außerdem seien klare Regeln für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen hilfreich, sowie ein größtmöglicher Zugang zu Informationen für die Öffentlichkeit. Auch Peter Eigen glaubt, dass Korruption durch gesetzliche und institutionelle Maßnahmen eingeschränkt werden kann. Er fügt aber hinzu:
Das Wichtigste ist wahrscheinlich eine starke Beteiligung der Zivilgesellschaft, also dass man sich nicht nur auf den Staat verlässt und nicht nur auf den Privatsektor, sondern auch auf die Zivilgesellschaft, also wie zum Beispiel Transparency International.
Wie die Korruptionsbekämpfung seitens der Zivilgesellschaft hierzulande funktioniert, erklärt David Ondráčka, Direktor von Transparency International in Tschechien.
Wir sind, wie man auf Englisch sagt, Watchdogs. Wir sind Wachhunde, die man streicheln kann, die aber auch manchmal beißen können und vor allem schnüffeln. Das heißt, wir können in konkreten Fällen darauf drängen, dass Informationen bekannt gegeben werden. Wir können versuchen, persönliche Verantwortung Beteiligter aufzudecken, also derjenigen, die etwas mit Korruption zu tun haben. Und wir können Druck auf die Politik ausüben, damit sie Gesetze verabschiedet, die die Korruption einschränken.
In den letzten 20 Jahren sei es weder besser noch schlechter geworden. Es hätten sich nur die Problemfelder verlagert, sagt Ondráčka, zum Beispiel von der Privatisierung hin zur Verteilung von EU-Fördergeldern. Auch wenn seine Arbeit nicht immer zu schnellen Erfolgen führe, ist Ondráčka optimistisch.
Natürlich muss man auf Frustration und Desillusion vorbereitet sein, aber wenn man es schafft, sich über kleine Erfolge zu freuen, dann geht das. Und was mich wirklich motiviert ist, dass manche Menschen, die es verdient haben, vor uns Angst haben.
Corinna Anton sprach mit den Experten über den Kampf gegen die Korruption. Themenwechsel. Mensch der Versöhnung 2010. Mit diesem Ehrentitel wurde der tschechische katholische Priester und Philosoph Tomáš Halík vor ein paar Wochen in Polen ausgezeichnet. Der Titel wurde Halík vom polnischen Rat der Christen und Juden in der polnischen Hauptsynagoge im ehemaligen Warschauer Ghetto verliehen. Der Rat würdigt mit dem Ehrentitel jedes Jahr eine ausländische Persönlichkeit für ihre Verdienste um gute Beziehungen zwischen Christen und Juden. Professor Halík ist auch Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie. Aus Anlass der Auszeichnung initiierte er am vergangenen Montag eine Diskussion über die Möglichkeiten und Hindernisse im Dialog zwischen Juden und Christen. Unter den Teilnehmern waren auch Landesrabbiner Karol Sidon oder der Prager Erzbischof Dominik Duka. Tomáš Halík zeigte sich erfreut, dass das Thema so viele, vor allem junge Menschen, angezogen hat. Wichtig für einen Dialog zwischen Christen und Juden sei, die Verschiedenheiten anzuerkennen, meinte Professor Halik gegenüber Radio Prag. Einen Dialog müsse man, so Halik, aber nicht nur auf theologischer Ebene führen.
Ich bin überzeugt, dass Dialog zwischen Christen und Juden muss verschiedene Ebenen haben. Es gibt eine theologische Ebene. Das ist für die Intellektuelle interessant. Es ist fast unmöglich, die christliche Botschaft ohne den jüdischen Kontext zu begreifen. Aber es gibt auch verschiedene andere Ebenen. Eine praktische. Zum Beispiel, wenn in unserer tschechischen Gesellschaft eine Diskussion über Euthanasie war, dann Christen, Juden und Muslimen haben eine gemeinsame Stellung erklärt. Und das hat eine sehr positive Echo in der Gesellschaft. Also ich bin überzeugt, dass wir müssen auch die Diskussionen über die aktuelle moralische Fragen, ethische Fragen der Gesellschaft führen und daraus auch eine Reflexion, eine Stellungnahme forschen für die säkulare Gesellschaft. Aber ich bin überzeugt, dass wir müssen auch mit den jungen Leuten arbeiten. Und ich hoffe, dass vielleicht in der Zukunft solche Begegnungen zwischen jungen Christen, Juden und Muslime in unserem Land stattfinden. Und dadurch können wir die Grenzen der Vorurteile überschreiten und ein wirkliches Dialog und Erfahrungsaustausch realisieren.
Gibt es überhaupt noch Vorurteile, meinen Sie, in den christlichen Kreisen, bestimmten ultrakonservativen Kreisen?
Also ich kenne aus meiner Erfahrung die akademische Pfarrei, unsere akademische Pfarrei St. Salvator bei Karlsbrücke. Ich kenne die christliche Akademie und bei diesen Christen keine Vorurteile sind. Die sind keine Antisemiten, die sind mehr Philosemiten. Die haben eine große Sympathie, große Interesse. Die sind sehr offen für die jüdische Traditionen. Aber es gibt auch verschiedene Kreise, auch in unserem Land, die Nationalisten, die Leute, die ganz heftig gegen Europäische Union sind, die Ultrakonservativen, die sind sehr nahe zu diesen lefebristischen Kreisen, den Leuten, die sind gegen den Zweiten Vatikanischen Konzil. Und es gibt auch solche Leute in unserem Land, sie haben einen gewissen politischen Einfluss und ich bin überzeugt, das ist eine große Gefahr. Besonders wir Christen müssen eine klare Nein sagen zu diesen Kreisen.
Mit Professor Tomáš Halík sprachen wir über den Dialog der Christen und Juden. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Der Leistungssport lebt von Emotionen. Der erkennt im Grunde genommen nur Sieg oder Niederlage, Sieger und Besiegte. Bei mehreren hochkarätigen Wettbewerben, die der internationale Sport am vergangenen Wochenende bereithielt, haben auch tschechische Sportler diese Erfahrung ein weiteres Mal machen dürfen. Wer dabei zu den Siegern und wer zu den Verlierern zählte, das sagt Ihnen jetzt Lothar Martin in der aktuellen Ausgabe unseres Sportreports.
Sportreport.
Die Weltmeisterschaft im nordischen Skisport in Oslo, die Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaft in Paris, das Eisschnelllauf-Weltcup-Finale in Herrenwehen und die erste Runde des Davis-Cups im Herrentennis. Aus tschechischer Sicht hielt das vergangene Sportwochenende fürwahr gleich mehrere Höhepunkte bereit. Doch ausgerechnet der Wettbewerb, der im heimischen Ostrau stattfand, bereitete den hiesigen Sportfans den größten Verdruss. Die Rede ist vom Davis-Cup, in dem die tschechischen Tennisspieler zum Auftakt der diesjährigen Konkurrenz auf die Kasachen trafen. Gegen die asiatischen Neulinge in der Weltgruppe waren die Männer um Teamkapitän Jaroslav Navratil klarer Favorit. Umso entsetzter war man im Trainerstab unter den Spielern und den Fans, dass sich nach den 5 Duellen Außenseiter Kasachstan mit 3:2 durchsetzte. Ein Grund dafür war, dass der zweite starke Einzelspieler der Tschechen, Radek Štěpánek, diesmal wegen einer schweren Grippe fehlte. Štěpánek wurde dann auch schmerzlich vermisst. Denn Ersatzmann Jan Hájek, der selbst mit Problemen an der Achillesferse zu kämpfen hatte, konnte dem Druck nicht standhalten. Hájek, nur Nummer 101 der Weltrangliste, verlor seine beiden Begegnungen gegen Andrei Golubjow und Michal Kukuškin in 5 bzw. 4 Sätzen. Nach der alles entscheidenden Niederlage gegen Kukuškin zog er dieses Fazit.
Alle Spiele waren sehr ausgeglichen. Letztlich gaben nur ein paar Bälle den Ausschlag über Sieg oder Niederlage. Zu meinen beiden Partien kann ich sagen, am Freitag war es wirklich sehr eng und heute hat der dritte Satz entschieden. Hätte ich den gewonnen, hätte mir das sicher richtig Auftrieb gegeben. So aber war ich etwas geknickt und habe nicht mehr ins Spiel zurückgefunden. Mir tut das schrecklich leid, aber ich habe gekämpft und alles gegeben. Mehr konnte ich nicht tun.
Da diesmal auch Tomáš Berlich, der siebte der Weltrangliste, nur 2 seiner 3 schweren Matches gewinnen konnte, war am Ende die Sensation perfekt. Oder besser gesagt, die Riesenenttäuschung. Denn nach 4 erfolgreichen Jahren, in denen Berlich, Štěpánek und Co. vor 15 Monaten noch im Davis Cup Finale standen, müssen die tschechischen Tennisspieler nun erstmals wieder in die Relegation. Ein Absturz, der auch Teamchef Navratil nicht schmeckt.
Wir müssen in die Relegation, das sind wir nicht gewohnt, doch ich hoffe, dass wir uns auch darauf gut vorbereiten. Und natürlich sollten wir dann komplett sein, ansonsten kann ich nur sagen, wir sind enttäuscht.
Ein sportlicher Reinfall war diesmal auch das Abschneiden der tschechischen Skisportler bei der nordischen Ski-WM. Zwar waren ihre Erwartungen ohnehin nicht sehr groß, aber ganz ohne Medaille, wie geschehen, wollte man eigentlich nicht nach Hause kommen. In Oslo, wo die einheimischen Norweger besonders in den Laufdisziplinen klar dominierten, hingen die Trauben allerdings sehr hoch. Und Topläufer Lukas Bauer, der zuvor immer die Kastanien aus dem Feuer, sprich die Medaillen geholt hat, musste sich diesmal der stärker gewordenen Konkurrenz beugen. Das ernüchternde Ergebnis: mehr als 2 siebte Ränge durch Bauer über 15 Kilometer klassisch und durch Kombinierer Tomáš Slabek im Einzelwettbewerb von der Großschanze sprangen bei der WM nicht heraus. Nach 10 Jahren gewann Tschechien also erstmals keine Medaille, worüber sich auch Bauer so seine Gedanken machte.
Ich kann offen sagen, dass meine Ergebnisse hier in Oslo weder gut noch schlecht waren. Für eine Medaille hat es aber leider nicht gereicht. Verglichen mit den vergangenen Jahren, wo ich mindestens eine Medaille gewonnen habe, war es also kein Erfolg. Ich weiß nicht, ob es vermessen ist zu sagen, dass der tschechische Skisport etwas nachlässt, aber es ist nicht zu übersehen, dass die finanziellen Zuwendungen rückläufig sind und die Unterstützung für unseren Sport insgesamt zurückgegangen ist. Hinzu kommt, dass der Großteil der Mannschaft immer älter wird.
Im Wintersport ist Tschechien nunmehr nur noch ein Erfolgsgarant geblieben, Eisschnellläuferin Martina Sablikova. Im niederländischen Herrenveen war sie einmal mehr nicht zu schlagen. Mit ihrem Sieg über 3000 Meter sicherte sich die 23-Jährige zum 5. Mal in Folge die Weltcup-Trophäe auf den langen Distanzen. Eine beeindruckende Bilanz, sodass Sablikova bereits jetzt mit der deutschen Ausnahmeläuferin Gunda Niemann-Stirnemann verglichen wird. Verglichen mit früheren Hallen-Europameisterschaften sind auch die Leichtathleten wieder auf einem guten Weg. Im Gegensatz zu den Skisportlern haben sie in Paris ihr bestes Ergebnis seit 10 Jahren erzielt. Sie haben 4 Medaillen gewonnen, darunter 2 goldene. Die erste geht auf das Konto des Hürdensprinters Peter Svoboda. Nach seinem Sieg über 60 Meter war der 26-jährige Tscheche außer sich vor Freude.
Das ist im Grunde genommen genau die Belohnung, die ich mir die ganze Zeit gewünscht habe für meine harte Trainingsarbeit und all die Anstrengungen. Endlich hat es geklappt. Ich habe meine erste Goldmedaille. Und endlich konnte ich auch mein Negativerlebnis von der vorjährigen EM in Barcelona verdrängen, als ich im Finale versagt habe. Das hier ist meine große Wiedergutmachung. Auch wenn es nur der Titel in der Halle und nicht der im Freien ist. Goldmedaille ist Goldmedaille, die kann mir keiner mehr nehmen.
Der zweite Europameistertitel kam noch unerwarteter. Ihn hat die 400-Meter-Läuferin Denisa Rosolova geholt.
Ich bin überglücklich. Ich war so kaputt, dass ich mich danach erst einmal hinlegen musste. Aber wenn dieser Lauf am Ende noch enger gewesen wäre, dann hätte ich mich im Ziel wohl auch emotionaler gezeigt als bei diesem Finale, in dem ich schon vor der Ziellinie wusste, dass ich gewinnen werde.
Im Hochsprung der Männer hat der baumlange Jaroslav Baba bewiesen, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist. Mit der sehr guten Höhe von 2,34 Meter gewann er in Paris die Silbermedaille, besser als er war nur der Russe Ivan Uchov.
Beim Vorkampf lief es noch nicht besonders, doch im Endkampf spürte ich schnell, dass ich diesmal sehr hoch springen kann. Das hat sich dann auch bestätigt. Natürlich habe ich auch versucht, nach der Goldmedaille zu greifen, deshalb habe ich bei 2,36 Meter auch zwei Versuche für die nächste Höhe aufgespart. Eine Medaille hatte ich da bereits sicher, deshalb war es mir auch ziemlich egal, ob Ucho die 2,36 Meter springt oder nicht. Gold habe ich zwar nicht gewonnen, dennoch betrachte ich den zweiten Platz als kleinen Sieg für mich. Allein schon deshalb, weil Ivan in diesem Jahr einfach unschlagbar ist.
Wenn in der tschechischen Leichtathletik im zurückliegenden Jahrzehnt ein Athlet immer wieder im Fokus stand, dann war es Mehrkämpfer Roman Schäberle. Von 1999 bis 2010 hat Schäberle im Zehnkampf und im Hallensiebenkampf nicht weniger als 17 Medaillen erobert. Allein 9 davon waren Goldplaketten. Jetzt muss der inzwischen 36-Jährige der jüngeren Konkurrenz mehr und mehr Tribut zollen. Mit dem Gewinn von Bronze hat Schäberle aber in Paris erneut gezeigt, dass er im Weltsport zu den ganz Großen gehört.
Ich bin sehr froh darüber, dass ich mich würdig von dieser Hallen-Europameisterschaft verabschiedet habe. Ich habe den Wettkampf mit einem Podestplatz beendet und bin so in der europäischen Spitze geblieben, in der ich mich noch mit Händen und Füßen, also mit aller Kraft, halte. Die Siegerehrung habe ich genossen, denn man kann nie wissen, ob es für einen schon die letzte Ehrung sein könnte oder nicht.
Lothar Martin hat für Sie den Sportreport gestaltet. Und damit sind wir am Ende unserer publizistischen Beiträge angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Martina Schneiberkova.